Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Oktoberausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich begrüße euch zur ersten Woche in über 10 Jahren Antritt, in der gleich 2 Ausgaben von uns erscheinen. Ich sage gleich noch was dazu. Vorher habe ich aber noch eine Podcast-Empfehlung für euch, denn wir bei Detektor FM haben gemeinsam mit Spektrum der Wissenschaft einen neuen Podcast gestartet. Die großen Fragen der Wissenschaft heißt der und der Name ist Programm. Die Hosts Katharina Menne und Carsten Könnecker von Spektrum, die stellen die großen Fragen der Wissenschaft. Also zum Beispiel, hat der Mensch einen freien Willen? Und das ist tatsächlich eine sehr große Frage der Wissenschaft, denn in dieser Folge versuchen sie zu ergründen, ob wir wirklich frei und selbstbestimmt handeln oder ob all unsere Entscheidungen in Wahrheit nur das Ergebnis neuronaler Prozesse sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Antwort, die berührt unser Selbstbild, unser Rechtssystem und unser Zusammenleben. Hört doch gern mal rein und folgt dem Podcast Die großen Fragen der Wissenschaft in eurer Lieblings-Podcast-App. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Nun aber zurück zum Fahrrad-Podcast Antritt, der in der vergangenen Woche offensichtlich nicht erscheinen wollte. Ich erspare euch die lange Geschichte. Die kurze geht so, dass unser Speicher an vorproduzierten Episoden durch längere Urlaube, in denen wir komplett durchgesendet haben, gerade leer ist. Ich an einer aufwendigeren Geschichte arbeite, die noch nicht ganz fertig ist. Und ich dann vergangene Woche die Möglichkeit gehabt habe, mit Carlotta Schumacher zu sprechen. Carlotta ist eine junge Radfahrerin, die in dieser Saison gleich mehrere Ultracycling-Events gefahren und miteinander verbunden hat und das alles auf eine ganz besondere Art macht. Und einige von euch kennen sie, ich habe unbedingt mit ihr sprechen wollen und ich habe sie für diese Episode auch erreicht. Und zwar in Chengdu in China. Was ich dabei gelernt habe: Unsere üblichen Aufnahmetools, die wir für alle möglichen Aufnahmen verwenden und durch die sich die Gespräche hier üblicherweise nicht wie Telefonate, sondern viel klarer anhören, die haben allesamt nicht funktioniert. Wir haben sie alle durchprobiert mit verschiedenen Geräten, Tools und Browsern und begleitendem Chat zur Koordination. Und woran das alles genau liegt, darüber kann man mutmaßen. Ich weiß es aber letztlich nicht. Jedenfalls hat dann nach einer ganzen Weile der letzte Versuch funktioniert mit einer kleinen Konferenzsoftware, die wir hier bei Detektor FM eigentlich für interne Meetings benutzen. Und darum klingt mein Gespräch mit Carlotta auch wieder ein bisschen nach Telefon. Für Schnitt und Produktion ist es dann durch den Feiertag zu spät gewesen und darum reisen wir in dieser Ausgabe an ganz viele Orte. Nach Marokko, nach Kirgisistan, nach China und auch ein bisschen in eine Zeit, in der alle Gespräche mit Menschen auf anderen Kontinenten so geklungen haben wie dieses. Freut euch auf eine ganze Menge Fahrradabenteuer-Motivation mit Carlotta Schumacher.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Ultracycling-Rennen, die haben in den letzten Jahren ziemlich großen Zulauf. Immer mehr Veranstaltungen entstehen da und in denen geht es ums Strecke machen und oft auch wenig schlafen und gern auch durch würziges Gelände. Transcontinental Race fällt einem da ein, Atlas Mountain Race, Silk Road Mountain Race, Hellenic Mountain Race, Unknown Race. Das alles sind Namen von Rennen, von denen viele Menschen eine ganze Weile träumen können und sich dann mit der Zeit darauf vorbereiten. Und Carlotta Schumacher, die hat wahrscheinlich auch davon geträumt, aber eben nicht nur das. Sie hat auch einfach durchgezogen und dort überall teilgenommen. Dabei ist sie gerade erst 20 Jahre alt geworden und sie ist gerade auf einer sehr speziellen Tour. Und ich freue mich, dass ich Carlotta in Chengdu in China erreiche. Und ich sage hallo Carlotta.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass das geklappt hat und ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Also wir haben hier, das Setup war sportlich, also wir haben aber durchgehalten. Du bist gerade in Chengdu in China, aber das ist ja bei weitem nicht der Anfang deiner Reise. Also auf was für einer Reise befindest du dich da gerade?
Oh, ich kann es gar nicht so genau sagen. Es hat sich alles so Stück für Stück ergeben. Also man muss echt noch mal ein bisschen zurückdenken und zwar, wie ich das, also ich bin quasi 2023 habe ich mit diesem Ultracycling angefangen und habe dann quasi Stück für Stück mich von kleineren Distanzen hochgearbeitet und dann bin ich im Sommer 2023 mein erstes Event gefahren, nämlich Paris-Brest-Paris und zusammen mit meinem Vater und anschließend war nämlich eine Super und zu Hause aus Hongkong. Eine Freundin von meinem Vater, Vanessa. Und die hat dann zum Spaß gesagt, nachdem sie mich gefragt hat, ja, was willst du denn nach der Schule machen? hat sie mich gefragt, ob ich nicht nach Hongkong Fahrrad fahren will, weil ich da so quasi im Fahrradfieber war. Und da war ich so, ja, warum nicht? Und das war quasi so mein Plan, was ich nach der Schule machen will. Also weit nicht, ich habe nicht großartig was geplant, sondern hatte das einfach mal im Hinterkopf. Und dann hat sich das Stück für Stück so ergeben, dass ich halt dann doch irgendwie durch den Event halt in die Szene reingeschluckt bin. Und dann dachte ich mir so, ach, so ein Transcontinental Ride wird mir doch ganz nett. Und dann bin ich das gefahren und war eigentlich schon der Plan, quasi letzten Herbst aufzubrechen. Und dann habe ich mir aber gedacht, also quasi von Deutschland aus, jetzt wäre es aber irgendwie eher schlau, nochmal ein bisschen Geld zu verdienen und nicht in den Winter reinzufahren. Und deshalb habe ich dann erst noch gearbeitet für quasi Herbst, Winter und habe mich dann relativ spontan auch zum Atlas Mountain Raid angemeldet, weil ich dachte mir so, ja, irgendwie hätte ich total Lust auf ein Event und dann war das da im Februar und dann hatte ich da voll Bock drauf, weil ich hatte so meine Herbstkrise so ein bisschen, also gerade die Transcontinental Raid im Sommer gemacht und dann im Herbst halt irgendwie nichts und genau, dann dachte ich mir so, okay, ich arbeite zwar, aber ich habe da auch eine gewisse Flexibilität. Also habe ich da entschlossen, quasi dann fahre ich da mit dem Fahrrad hin, bin dann schlussendlich mit dem Fahrrad nach Marokko gefahren, wieder zurück. Aber schlussendlich, was mir jetzt nochmal zu dem Punkt zurück. Also ich habe mich auch im Winter für Silk Road angemeldet. Und ich muss jetzt echt sagen, er war den Nelson so und war so, also wollte mich quasi erst nicht annehmen. Also quasi, genau, und meinte dann, ja, okay, fahre jetzt erstmal das Atlas und dann können wir schauen. Und dann, genau, dann dachte ich, okay, dann fahre ich mit gerne Silk Road fahren und irgendwie dachte ich, passt es doch zeitlich, wenn ich da dann einfach mit dem Fahrrad hinfahre. Also quasi auf meinem Weg nach Hongkong, weil ich da sowieso nach Hongkong wollte.
Ja, lass uns das mal ganz kurz sortieren für die Leute, die da jetzt vielleicht nicht so nah dran sind. Also dein Ziel ist Hongkong. Du hast gesagt, okay, ich fahre über Marokko, also erstmal nach Südwesten. Das Silk Road, was du zwischenzeitlich erwähnt hast und den Nelson, das Silk Road ist ein Rennen in Kirgisistan, ne? Und Nelson ist, glaube ich, der Veranstalter, oder?
Genau, also Nelson Trees ist der Veranstalter vom Atlas Mountain Race, vom Hellenic Mountain Race und vom Silk Road Mountain Race. Und das gehört alles quasi zu der Mountain Ferry Serie, die quasi, also natürlich diese drei großen Rennen und die sind dafür bekannt, dass die halt hart sind und ja, also geht nicht so technisch, aber einfach große Distanzen ohne Versorgung und man muss sich selber halt organisieren und dadurch halt sehr anspruchsvoll und sehr abenteuerlich. Also man kann sich das eigentlich eher wie so ein größeres Abenteuer vorstellen mit vielen Schiebepassagen oder auch Tragepassagen und genau. Und ja, wie du sagst, es hat sich halt irgendwie alles so Stück für Stück dann ergeben und also mein Plan war eben so lange zu arbeiten bis im Frühjahr, sodass ich dann quasi im Frühjahr nach Hongkong fahre. Bis es quasi warm wird, dass ich quasi im Sommer reinfahre. Und dann hat sich das halt angeboten, als nochmal quasi als Event im Winter das Atlas Mountain Race zu fahren. Und dachte ich so, ja, okay, dann fahre ich das doch mal. Und dann bin ich gefahren und um jetzt quasi nochmal, ist jetzt ein bisschen ausgeschweift, aber dann dachte ich mir so, okay, ich bin jetzt Atlas gefahren und ich würde gerne Silk Road fahren oder werde das Silk Road fahren und da wäre es ja dumm irgendwie, weil auf dem Weg liegt ja das Hellenic Mountain Race, was eben das dritte Rennen ist, was in Griechenland ist und dann dachte ich mir, ja, liegt ja auf dem Weg, das könnte ich ja auch noch mitnehmen. Und so hat sich quasi eigentlich ergeben, dass mein eigentliches Ziel war, nach Hongkong zu fahren, aber sich das dann quasi so ergeben hat, dass ich mir dachte, okay, dann fahre ich eben nach Griechenland, bin dann nach Griechenland gefahren und von da aus weiter nach Kirgisistan. Das hat dann tatsächlich auch geklappt. Und ja, jetzt befinde ich mich gerade auf dem Weg nach Hongkong, um Vanessa zu besuchen.
Ja, das ist doch schön, dass der Besuch so ein bisschen so einen gewissen Anlauf hat, ne? Also über diverse andere Rennen, Paris-Brest-Paris hast du auch schon erwähnt. Das klingt schon so ein bisschen nach Fahrradfamilie, oder? Kann das sein?
Ja, also ja schon, also schlussendlich muss ich sagen, ich war nie in einem Radverein oder Radclub oder was auch immer. Ich bin quasi doch schon auch über meinen Vater quasi draufgekommen. Ja, ich würde uns schon als Fahrradfamilie bezeichnen. Wir haben zwei, jetzt mittlerweile drei Tandems, weil in der Zeit, wo ich jetzt quasi hier weg bin, seitdem haben sich quasi meine Eltern noch ein Santana, so ein Klapptandem gekauft, waren damit sind auch schon unterwegs. Also wir haben drei Tandems, ich habe noch eine Schwester. Und wir haben dann auch früher oft so Touren zu viert gemacht und dann quasi ein Kind hinten, ein Elternteil vorne. Und schlussendlich habe ich aber quasi meine Basis durchs Fahrradfahren aufgebaut, dadurch, dass ich halt zur Schule gefahren bin. Und es waren hier so, keine Ahnung, grob 200 Höhenmeter. Und das habe ich dann seit der 8. Klasse gemacht. Bin dann insgesamt, war ich quasi 13 Jahre in der Schule, also bin es quasi 5-6 Jahre lang jeden Tag oder jeden Schultag hochgefahren. Und das hat mich eigentlich so reingebracht. Und mein Vater organisiert eben so Brevet, quasi so eine Art, keine Rennen, aber so Events von einfach Langstrecken-Events. Und dann hat er eben so ein 2500-Kilometer-Event organisiert. Und war ich so, ja. Er war so, ja, hast nicht Lust mitzufahren? Ich war so, ja, warum nicht? Und dann bin ich mitgefahren und habe mich das Fieber gepackt. Und seitdem ging es Stück für Stück weiter. Immer längere Distanzen. Und ja, ich kann gar nicht mehr aufhören.
Du hast vor einem Jahr oder vor ein bisschen mehr als einem Jahr hast du dein Abitur geschrieben, bestanden, bekommen. Und mir fällt da so das Ritual Abiball ein, ne, wo man sich irgendwie das letzte Mal sieht. Jedenfalls kenne ich es so und wo man dann immer so Fragen stellt oder sich so erzählt. Vor allen Dingen wollen das andere Eltern immer wissen. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du geplant? Was hast du geplant? Und ich stelle mir das jetzt schon so vor, dass deine Antwort jetzt da nicht eine typische war. Also ich vermute, du bist da eher so ein bisschen aus dem Muster rausgefallen. Kann das sein oder wie war das?
Ja, apropos Abiball, das ist auch eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich zwischen Abiball und meiner letzten mündlichen Prüfung bin ich auch mit meinem Papa zusammen nach Spanien gefahren und da sind wir zusammen durch Transpyrenäen gefahren. Ich bin quasi an meinem Abiball mit so einem schönen Sonnentattoo, also so von meinem Kurzarmtrikot und dann schön im Abiballkleid. Also ich habe so ein richtig schönes Sonnentattoo. Und ja, also ich glaube, die Leute sind dann erst in Linie, okay, ja, krass. Also klar, ich habe dann denen erzählt, ja, ich gehe, also sag mal so, es ist oft so, dass ich gar nicht so mein finales Ziel erwähne, sondern sage, ich gehe jetzt Fahrradfahren. Und dann sind die, ja, Fahrradfahren, ja, irgendwie, ja, wohin? Und dann, Asien, ich würde eigentlich gerne nach Hongkong fahren. Und dann sind die so, okay. Also man muss quasi immer erstmal, also nur die Leute, die halt wirklich nachfahren, sind dann auch wirklich so, also kriegen wirklich mein finales Ziel dann wirklich mit. Und ich habe es dann eigentlich so immer Stück für Stück dann gemacht. Also am Anfang war eben der Gedanke, okay, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hongkong. Und schlussendlich habe ich das auch gemacht. Aber Leute sind dann auch eher so, ja, also es ist schon nicht so ganz ein gewöhnliches Hobby oder eine gewöhnliche Aktivität nach dem Abi. Das ist absolut. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin auch in einem Waldorf-Umfeld. Also ich habe quasi mein Abitur bei der Waldorfschule gemacht und da, also bin schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Outdoor-Bubble, aber schon so ein bisschen nochmal nicht so ganz konventionelle Schule, konventioneller Schulabschluss und dementsprechend halt auch die entsprechende Beute.
Verstehe, ja. Und dann ist es ja aber auch so, dass, also ne, wenn dein Papa Brevets organisiert und so, dann liegt das relativ nahe, dass du eben dem Thema auch irgendwie nahe zum Thema aufwächst. Aber trotzdem ist es ja noch was anderes, dann aktiv die Entscheidung zu treffen für sich, okay, ich will das jetzt hier selbst machen und ich will bis nach Hongkong da mit dem Fahrrad fahren. Kannst du sagen, worin für dich der Reiz liegt? Weil das ist ja auch nicht für alle Leute so, ne? Also für viele Leute ist es wahrscheinlich einfach eine riesige Anstrengung, die ihnen dann, die da vor ihnen steht. Aber du scheinst dich einfach nur sehr drauf zu freuen oder Spaß dabei zu haben.
Ja, absolut. Also in erster Linie denken wir halt so prinzipiell, ja, warum nicht? Also was spricht dagegen? Und in erster Linie hat für mich halt nichts dagegen gesprochen, weil ich schlussendlich, also ich war auch lange Zeit beim Fahrradfahren, also ich habe schon ein gewisses, also sagen wir so eine gewisse Outdoor-Erfahrung oder halt Vertrauen in mich selber, dass ich das schaffe und ich bin auch in einem Umfeld groß geworden, habe von meinen Lehrern auch viel, ich sag mal, wurde gut von denen erzogen oder die haben mir viel Vertrauen mit auf den Weg gegeben und was mich halt so generell reizt, ist halt einfach so, also auch konzentriert nochmal auf diese Ultrarennen bezogen, ist halt so diese Frage, so also ich denke so, warum sollte ich das nicht schaffen und es fasziniert mich irgendwie so ein großes Ziel zu haben, wo man sich jetzt vielleicht in Erdnähe nicht so sieht. Also ich würde mich jetzt halt mich vielleicht am Anfang jetzt nicht in Hongkong ankommen sehen. So, warum nicht? Also was sollte denn passieren? Und das finde ich halt so faszinierend, dass man eigentlich, also liegt ja eigentlich nicht auf der Hand, warum das nicht funktionieren sollte. Andere Leute haben das ja auch vor mir geschafft und es gibt ja, auch wenn ich jetzt hier unterwegs bin, es gibt ja so viele Leute, die hier nach Asien fahren oder auch nach Europa fahren und quasi mit dem, also großen Touren machen. Und klar, es ist halt immer auch die Sache, in welchem Umfeld man ist. Und ich dachte mir einfach, es ist nett, dann einfach, also es war für mich einfach auch gut, einen Plan zu haben, weil ich eben einfach keinen Plan hatte. Andere haben dann angefangen zu studieren. Ich war halt so ein bisschen, ja, okay, ich will jetzt irgendwie auch noch nicht direkt anfangen mit Studieren und oder wusste halt jetzt auch nicht, soll ich jetzt irgendwie ein FSJ machen, aber dann irgendwie, dann fiel mich doch auch raus in die Welt und dann hat es so ganz gut gepasst mit dem Fahrrad.
Ja, apropos Plan, die Reise selbst, wie konkret, wie kleinteilig planst du das alles? Also nicht nur die Reise, sondern auch die Rennteilnahmen, ne? Weil wir kennen das ja von manchen Veranstaltungen, dass dann Leute sehr akribisch sich drauf vorbereiten. Machst du das auch?
Nee, also ich bin, glaube ich, einer der planlosesten Menschen. Ich habe den Plan, ich fahre nach Hongkong und den Rest habe ich jetzt eigentlich unterwegs gemacht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin losgefahren. Ich bin bis nach Kirgisistan ohne Zelt, ohne Biwaksack gefahren. Es war auch ein bisschen quasi so meiner Ultra-Rennen-Erfahrung geschuldet, weil ich halt irgendwie auch gewohnt bin, keine Ahnung, man packt sich eine Rettungsdecke und ich habe mich dann halt einfach mit dem Schlafsack in der Garage gelegt oder so. Also ich bin da auch so ein bisschen abgestumpft, muss ich ehrlich sagen, und habe mir jetzt schlussendlich jetzt hier ein Kasachstan-Take gekauft und ich habe es, ich mag es gar nicht zu planen und irgendwann muss ich, mir jetzt auch quasi, ich war jetzt auch ein bisschen überfordert dann beim Start vom Silk Road, weil da halt dann doch nochmal viel zusammengekommen ist. Aber nee, ich plane, ich bin im Prinzip eigentlich losgefahren. Also ich bin einfach losgefahren und dachte mir jetzt erstmal, okay, jetzt fahre ich erstmal nach Griechenland. Und dann in Griechenland war halt quasi der nächste Step. Okay, dann fahre ich nach Kirgisistan und da war dann quasi so der nächste Step. Also genau, ich bin jetzt noch in so Gruppen, wo ich Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin habe, die halt auch jetzt hier Touren machen und dementsprechend frage ich die dann einfach, ja, wie habt ihr das und das gemacht? Und vieles ergibt sich einfach. Also ich bin ein kleiner fauler Sack, wenn es ums Planen wird. Ich mag das nicht. Ich mag lieber machen. Und dementsprechend plane ich sehr wenig oder eigentlich gar nicht.
Ja, vielleicht hat es auch was mit Mut und Vertrauen zu tun, ne? Also, dass man erstmal, so erkläre ich mir jedenfalls, dass man erstmal an die Stelle kommen muss, dass man die Erfahrung macht, dass man das sich zugesteht, die Erfahrung zu machen, dass es immer irgendwie weitergeht oder fast immer, ne? In den meisten Fällen. Also vielleicht ist es einfach nur mutig und ich habe jetzt hier vor unserer Aufzeichnung habe ich noch so deine verschiedenen Insta-Stories und alle möglichen Meldungen dort durchgeschaut und mir ist aufgefallen, dass das immer so diese Atmosphäre hat, die man dir auch so persönlich völlig abnimmt, dass dir aber das alles leicht fällt. Ne? Also da sind so ein paar Männer in Autos, die sagen dir, du sollst diese Straße nicht langfahren und du sagst so, na, ich weiß auch nicht, was die Dudes jetzt haben, ich fahre jetzt hier einfach und du hast da meistens gute Laune. So, ich kriege den Eindruck, Carlotta fällt das Reisen eigentlich relativ leicht. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, gibt es daran auch was dir schwer fällt?
Ah, oh, puh. Also an sich, manchmal bin ich schon auch überfordert, keinen Plan zu haben und dann mache ich mir halt irgendwie so ein bisschen Plan, also zum Beispiel, keine Ahnung, aber jetzt so prinzipiell ist es jetzt eigentlich, also ja, ich habe jetzt nicht so, was soll passieren, ich kann mich theoretisch überall hinlegen und es gibt mir schon auch ein gutes Gefühl, so einen gewissen Plan zu haben, zu wissen, okay, ich schlafe jetzt heute Nacht da und da, aber ich lasse das irgendwie alles so auf mich zukommen und das, also ja, keine Ahnung. Klar hatte ich manchmal schon auch so Situationen, wo ich jetzt zum Beispiel war das halt beispielsweise jetzt in Bosnien, wo ich halt, es war halt nachts und dann war da irgendwie so ein relativ großes Feuer, wahrscheinlich irgendwelche Leute, die Müll verbrannt haben, aber ich fand irgendwie ein bisschen komisch und dann war ich in Bergen, war Wald und dann habe ich nicht so richtig einen Schlafplatz gefunden, weil es hat auch geregnet und ich hatte kein Zelt. Und schlussendlich habe ich mich dann irgendwie vor dem Vordach gelegt und dann war da auch ein Hund, der hat dann angefangen zu bellen und es war auch, also ich muss gerade, ja, und ich weiß nicht, dann kriege ich in dem Moment halt irgendwie unangenehm, aber schlussendlich, ich denke mir dann halt auch irgendwie, leg mich dann in meinen Schlafsack und denke mir, okay, wenn das Monster kommt, wenn der Hund jetzt kommt, also ich habe quasi der Hund hat irgendwie so gebellt und ich habe dann quasi, war in so einer Art Balkon und war aber von allen Seiten zugänglich und da habe ich mein Fahrrad davor gestellt, der wird mich schon nicht umbringen oder ich werde morgen wieder aufwachen und also manchmal braucht man da schon auch so Nerven. Und jetzt zum Beispiel, also ich merke es dann irgendwie erst im Nachhinein so, dass die Situation vielleicht doch ein bisschen rough war und vielleicht, keine Ahnung, aber im Moment, also ich habe schon so einfach dieses Vertrauen, so, keine Ahnung, ich werde nicht sterben. Und wenn ich jetzt wirklich so denke, so, die Situation ist jetzt wirklich unangenehm. Also ja, ich hatte schon viele unangenehme Situationen und dann kommt man doch dann irgendwie durch. Also ich meine, man stirbt nicht so einfach. Und also was soll denn schon passieren? Keine Ahnung. Also klar, ich war manchmal irgendwie in Momenten ein bisschen bevor, wenn man da irgendwie angesprochen wird und dann kriegt man, keine Ahnung, ja, also kriegt man beispielsweise die Situation, die du da ansprichst, war in der Türkei, da bin ich halt lang gefahren und so meine Route geplant. Und ich war auch immer, ich bin auch immer eigentlich normal ohne SIM-Karte unterwegs. Also ich habe quasi meine Route runtergeladen und dann fahre ich halt zum nächsten Café, wenn ich meine Route wieder runterladen will. Und dann in dem Moment war es halt so, ich habe die Route runtergeladen, so, keine Ahnung. Und ich will jetzt meine Route auch weiterfahren, weil die andere Route hatte ich nicht runtergeladen. Und dann haben die mir gesagt, ich soll jetzt da lang fahren. Und war so, nee, ich fahre jetzt da lang. Und schlussendlich, ja, war es dann voll fein. Also ich glaube, ja, so viele Gefahren in der Welt draußen gibt es nicht. Also vielleicht ist es oft irgendwie unangenehm oder so, aber so einfach stirbt man nicht, keine Ahnung.
Ja, ja, das meinte ich mit dem Vertrauen. Also ich nehme es dir auch völlig ab, ne? Aber natürlich stellt man sich dann trotzdem die Frage, okay, gibt es das irgendwie, dass das dann mal irgendwie anders ist? Ja, aber mit dem Hund, also ich kenne das selber. Ich glaube, ich habe schon viel mehr Angst vor Hunden gehabt, also gerade so auf dem Balkan, wenn da so mehrere auf einen Platz kommen, da kann ich mich auch dran erinnern, dass man da, dass mir da ziemlich anders wurde zusammen mit Freunden. Jetzt ist ja das letzte Rennen in deiner bisherigen Kette der Rennen ist ja das Silk Road Mountain Race gewesen. Sag doch nochmal kurz was dazu, wie das gewesen ist, denn ich glaube vom Fahren in Kirgisistan haben die wenigsten Leute eine Idee. Ich kenne ein paar Bilder. Wie ist das da so?
Ja, genau. Also nochmal vielleicht kurz im Rahmen. Das Silk Road Mountain Race ist 1900, ich glaube 20, also ursprünglich war es 950 Kilometer, 1950 Kilometer lang, wurde jetzt auch noch ein bisschen gekürzt. Also 1900, knapp 2000 Kilometer mit knapp 30.000 Höhenmeter, größtenteils Offroad und es ist halt schon, also es geht halt ins Hochgebirge und durchschnittlich ist man auf 2600 Metern oben und es geht aber dann auch quasi über Pässe über 4000 Metern und auf Hochplateaus. Und das Rennen ist eben dafür bekannt, dass es halt eigentlich im Prinzip mit zu einem der anspruchsvollsten, unsupported Rennen der Welt gehört, weil es halt eben auf so einer hohen Ebene stattfindet, weil man quasi so viele Faktoren hat. Man hat das Problem, man könnte sich Lebensmittelvergiftung holen durch Wasser oder durch Essen, man kann eben an der Höhenkrankheit erleiden, es gibt eine totale Temperaturrange von minus 10 bis plus 40 Grad und man muss halt alles mitnehmen und gleichzeitig sein Fahrrad. Es ist nicht einfach smoother Gravel, sondern es ist halt zum Teil, dieses Jahr hatten wir ein 30 Kilometer Hike-Bike, also quasi im Prinzip Wandern mit einem Fahrrad und es ist halt einfach nicht nur Wandern auf einer geraden Fläche, sondern es ist halt Wandern, man muss sein Fahrrad halt eben hochheben und es ist halt einfach schon, dadurch, dass es halt eben auch so ein langes Rennen ist, einfach sehr anspruchsvoll und die Infrastruktur ist natürlich auch nicht so gegeben. Es gibt lange Strecken ohne Resupply. Jetzt dieses Jahr waren es knapp 400 Kilometer ohne irgendwas. Also man kauft quasi einmal ein und schleppt dann ganze Ecken mit. Und es gibt halt so viele Faktoren, die dieses Rennen halt einfach einem erschweren. Flussüberquerungen waren jetzt dieses Jahr besonders für mich ein großes Thema, weil ich dann auch einmal in den Fluss reingeflogen bin und das war morgens um 6 Uhr und es war 0 Grad und ja, es war nicht so angenehm. Genau, also das kann man sich so darunter vorstellen. Also im Prinzip ist es eher ein Abenteuer und vielleicht ein Ausflug, wo man sein Fahrrad mitnimmt, als weniger ein Fahrradrennen an sich.
Ja, da gibt es auch so ein Video, wo du dich über irgendeine nächtliche Flussdurchquerung freust. So, ne? Also es ist dann irgendwie so, oh cool, es geht durch den Fluss, geil.
Ja, also ich muss vielleicht sagen, im Rennen an sich war das, also jetzt mittlerweile habe ich nochmal ein anderes Verhältnis dazu, aber im Rennen an sich war das erst so auf Flussüberquerung, du siehst da halt so einen Fluss, der fließt vor dir und der fließt gar nicht mal so tief, aber der ist halt super stark und dann hast du dein Fahrrad da und dann musst du irgendwie über den Fluss und dann habe ich mal so einen Fuß reingehalten, ganz schön kalt, aber mal ganz unabhängig davon, da sind dann Steine im Fluss und dann, also es war, ich hatte kein besonders gutes Verhältnis zu diesem Fluss. Das hat mich dann auch genervt. Also schlussendlich war es so, dass man sich da auch eben helfen konnte gegenseitig. Ich konnte quasi auf den nächsten Fahrer warten, der konnte mir dann helfen mit meinem Fahrrad. Aber das hat mich natürlich auch aufgeregt, weil ich fahre hier auch irgendwie. Also ich habe jetzt schon versucht, ein bisschen kompetitiver anzugehen, als jetzt einfach nur, ich mache jetzt hier mal kurz ein bisschen Fahrrad fahren. Also ich habe schon geschaut, dass ich jetzt irgendwie besonders in erster Linie meine Stoppzeit reduziere und das hat mich natürlich dann irgendwie so ein bisschen genervt. Ich fahre hier ganz effizient hin und muss dann quasi warten, bis mir jemand hilft, über den Fluss drüber zu kommen. Und also das war dann schon wirklich, also wir hatten dann in diesem Hike-Bike, den ich eben vorhin erwähnt habe, da meinte, hat der Nelson, der Organisator im Race Manual, gesagt, okay, das sind jetzt so 3-4 Flussüberquerungen. Und am Ende waren es halt wirklich, keine Ahnung, ich habe sie nicht mehr gezählt, aber es waren halt so viele. Es waren halt, keine Ahnung, 80. Geil, also super viele. Und man war wirklich, ich wollte da eigentlich abends durch, aber dann habe ich halt dann quasi dazwischen übernachtet, weil ich halt, okay, da kommt jetzt die nächste Flussüberquerung und man will jetzt nicht nachts durch diese Gletscherflüsse, die halt irgendwie auch, also es war echt nicht so cool. Ich hatte dann auch so Flussüberquerungsschuhe quasi, wie so Sandalen, aber es war auch keine gute Idee, weil da halt zum Teil halt dann große Steine drin liegen, dann tritt man irgendwie dazwischen und man, keine Ahnung, ich hatte total Angst umzuknicken oder noch mit dem Fahrrad und dann ist die Strömung so stark und sobald dein Vorderrad oder einfach das Fahrrad im Wasser ist, hast du verloren im Prinzip, weil der Strom halt so stark ist und dich halt mitreißt und es gibt halt, ja, also es gibt viele Leute, die in den Fluss da geflogen sind und genau ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und also für mich persönlich war das die größte Herausforderung in diesem ganzen Rennen. Und ich habe jetzt schlussendlich, war dann so genervt, dass ich immer auf jemanden warten muss und habe schlussendlich, ist der Trick einfach die normalen Schuhe an, feste Schuhe an und einfach straight durchlaufen.
Ja.
Und schlussendlich habe ich dann quasi aus meinen traumatischen Erlebnissen, jetzt bin ich einfach so, okay, ich gehe da einfach durch, egal, komme, was wolle. Und das hat dann Richtung Ende hin dann doch auch geklappt und habe dann quasi so mit meinem Selbstvertrauen gefunden.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, bisher bist du, glaube ich, nicht geflogen, ne, auf der ganzen Reise. Und das ist immer so, finde ich, bei diesen Ultra-Veranstaltungen, finde ich, ist das so eine, naja, so ein bisschen so eine Achillesferse, ne, dass man sich da, man ist in einem anderen Umfeld, man lernt ein anderes Land kennen, so ein bisschen jedenfalls, aber man muss halt dahin fliegen. Ist das bei dir eine bewusste Entscheidung, dass du das nicht machst?
Ja, also ich muss dich da einmal kurz korrigieren, weil ich bin tatsächlich geflogen. Ich bin nämlich von Georgien, von Tiflis nach Aktau, nach Kasachstan geflogen, weil die Alternative durch Iran, entweder Iran wäre oder durch Russland. Und beides kam für mich nicht in Frage. Iran gerade sowieso wegen Krieg und Russland wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber da hätte ich quasi 2 Wochen in Tiflis auf meinem Visum, also die Beantragung hätte lange gedauert. Und ich wäre mir nicht sicher gewesen, ob ich es bekommen hätte. Und ich hätte auch öffentlichen, also ich hätte quasi wäre quasi das mit dem öffentlichen Transport gefahren. Und eigentlich wollte ich mit dem Flugzeug, also ich wollte eigentlich eben nicht fliegen. Und das hat mich dann auch total genervt, war mir echt so ein Dorn im Auge, dass ich es dann gemacht habe. Aber also man muss dazu sagen, auch vielleicht die Leute, die jetzt gerade die Landkarte anschauen, man könnte theoretisch nach Aserbaidschan fahren und von da aus ein Schiff nehmen. Das hätte ich total gern gemacht. Aber man muss nach Aserbaidschan auch reinfliegen, weil die Grenzen zu sind. Seit Corona lassen die einen auf dem Landweg keine ausländische Person durch. Also man muss sowieso fliegen. Und dann hätte ich quasi noch ein Visum für Aserbaidschan gebraucht, plus das Fährticket, also quasi Flugticket nach Aserbaidschan, Fährticket und Visum. Und es war alles kostenmäßig. Und also wenn man das jetzt so in Relation setzt, hat es dann quasi, ja, einfach nur Sinn ergeben, direkt quasi nach Kasachstan an den quasi Fährhafen zu fliegen. Und das war mir schon auch ein Dorn im Auge, weil es auch das erste Mal Fliegen seit langer Zeit für mich war. Und also für mich passt halt so dieser Spirit nicht so ganz zusammen. Man ist eigentlich so ein bisschen, also es kommt natürlich drauf an, man hat verschiedene Charaktere, aber so in erster Linie ist es halt für mich so der Low-Budget-Abenteurer. Und ja, oder keine Ahnung, man ist irgendwie so nah an der Natur, man ist halt irgendwie sehr basic unterwegs, man hat wirklich nur das, was man braucht. Und der Gedanke, dass man halt irgendwie extra nach Kirgisistan fliegt, um halt ein Fahrradrennen zu fahren und dann wieder zurückfliegt, passt für mich halt irgendwie nicht so ganz, ist halt irgendwie so ein bisschen, ist für mich so ein Konsumding, also so, weiß nicht, man fliegt irgendwie dahin und schlussendlich die Konsequenzen trägt dann halt irgendwie die Natur und man will aber sich nur das Schönste rauspicken, nämlich im krassesten Land unterwegs zu sein, die krasseste Challenge zu haben und die schönsten Aussichten zu haben. Und das ist halt für mich, das passt irgendwie nicht so ganz, wenn man quasi sich dann einfach so ein schönes Leben macht. Aber da muss ich auch nochmal sagen, also das ist halt irgendwie auch nochmal so meine Perspektive aus der Bike-Bubble und wenn man dann jetzt aber mal raus aus der Bubble geht und halt, es ist halt so krass, wie normal das Fliegen in der echten Welt gleich mal ist. Also wenn ich jetzt aus meiner Fahrradbubble rauskomme und mit, keine Ahnung, in ein anderes Publikum gehe, vielleicht auch mit Leuten, die halt irgendwie eher im Business unterwegs sind, dann fliegen die ja zigfach und es ist keine große Sache. Und ich finde es prinzipiell nicht so cool und es war auch eine bewusste Entscheidung, möglichst also entsprechend halt auch die Emissionen gering zu halten und das halt im Rahmen dieser Reihe zu machen. Ich werde das Silk Road auch nicht fahren. Also ich würde nicht hinfliegen, um das zu fahren und wieder zurückfliegen. Das passt für mich einfach nicht.
Wie lange hast du noch Zeit oder wie lange kannst du dir noch Zeit nehmen, um bis Hongkong zu kommen und wie kommst du von Hongkong zurück?
Also bis nach Hongkong, ich habe jetzt tatsächlich mit der Vanessa ausgemacht, dass ich da jetzt Ende November bin ich dann in Hongkong und dann machen wir einen Trip zusammen nach Shanghai mit dem Zug. Freue ich mich auch schon sehr. Und bis dahin mache ich jetzt wahrscheinlich noch einen kleinen Abstecher nach Laos. Das ist erfahren, weil ich quasi schlau ist, einmal das Land zu verlassen, wieder reinzukommen, weil dann habe ich quasi wieder, also ich bin quasi gerade hier ohne Visum in China und kann dann quasi wieder 30 Tage lang durch China reisen, wie auch immer. Geht quasi einmal ins Ausland. Und wie es danach weitergeht, also ich werde von Hongkong auf jeden Fall nicht zurückfliegen. Also generell würde ich eigentlich ungern zurückfliegen, weil es halt irgendwie auch so, man fährt so die ganze Zeit mit dem Fahrrad und ist irgendwie total cool, dass man irgendwie zu dem Zeitpunkt mit dem Fahrrad gefahren ist und das Fliegen macht halt alles irgendwie so richtig kaputt. Also so einfach vom Gefühl her, so, man hat sich das alles so erarbeitet. Und der Gedanke war halt schon so, jetzt bin ich halt schon mal hier und es gibt hier so viel zu entdecken, jetzt gibt hier noch so viele schöne Länder, in denen ich noch nie war. Und also prinzipiell habe ich Zeit, ich habe keine Deadline. Ich habe natürlich quasi entsprechendes, also ich habe quasi gearbeitet und habe entsprechendes Budget und versuche halt möglichst sparsam damit umzugehen, dass ich halt möglichst lange davon, ja, das nutzen kann. Aber es ist halt so, eigentlich ist der limitierende Faktor an Essen die Motivation. Aber die ist auf jeden Fall gerade noch da.
Das hören wir dir auf jeden Fall an.
Also mal schauen. Also vielleicht geht es dann Richtung Indonesien weiter. Mal schauen. Oder, also eigentlich würde mich auch Japan oder Südkorea nochmal reizen. Aber ja, Stück für Stück. Erstmal nach Hongkong.
Genau. Und wir haben ja schon gelernt, also man muss gar nicht viel planen. Man macht es Schritt für Schritt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß einfach und eine einfach gute Zeit, wenn du da weiter unterwegs bist. Und natürlich auch ein schönes Treffen mit Vanessa, glaube ich. Und ja, vielen Dank, dass wir das hier trotz diverser Probleme, ich glaube, im Hintergrund haben wir auch eine Kaffeemaschine oder sowas, dass wir das hier hinbekommen haben, Carlotta.
Eine Mikrowelle, ja.
Ah, eine Mikrowelle. Ja, nee, alles gut. Das ist die erste chinesische Mikrowelle im Fahrrad-Podcast Antritt. Das ist auch okay. Ja, lass uns gern widersprechen. Es gibt noch, also ich habe noch ganz viele Fragen. Aber erstmal vielen Dank.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass es so geklappt hat.
Was für eine gute Laune, die Carlotta in diesem aufgrund der Umstände etwas kurzen Gespräch hat. Das ist eine krasse Reise, auf die sie sich da gemacht hat und ich finde es super ansteckend, ihr zuzuhören. Und ich finde es einen mir sehr willkommenen Kontrapunkt zu etwas, das ich mit Überplanung bezeichnen würde. Also die versuchte Vorausberechnung aller möglicher Umstände, die einem auf Touren und Reisen begegnen können. Also Route und Wetter und Pausen und Anstiege, Segmente, Fotostandpunkte und was weiß ich nicht alles. Grundsätzlich cool, dass man vieles vorplanen kann, wenn man das will. Und ich finde es auch wichtig, sich nicht blindlings in wirkliche Gefahren zu begeben. Die sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Aber immer dann, wenn ich von zu strikt geplanten Vorhaben Wind bekomme, merke ich, dass mich eins am meisten interessiert. Was machst du, wenn dein Plan nicht funktioniert? Wie festgelegt ist man auf ein vorgeplantes Programm und wie viel Raum lässt man überhaupt für Zufall? Und ist es nicht sogar die Essenz des Reisens, dass man sich Unplanbarem aussetzt und das auch wirklich zulässt? Das sind jedenfalls ein paar der Dinge, die ich mir aus diesem Gespräch mit Carlotta mitnehme. Ihr habt vielleicht ganz andere gefunden. Und ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil mir bewusst wird, dass wir gerade in der Ausgabe, bei der der Aufzeichnungsplan nicht so hingehauen hat wie geplant, über genau dieses Thema sprechen. Irgendwie überrascht dieser Podcast auch mich immer wieder. Unser Plan für die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts lautet jedenfalls, dass wir ganz planvoll am Freitag dieser Woche senden. Das ist der 10.10.2025 und ihr erreicht uns bis dahin unter antritt@detektor.fm und auch auf Instagram und Mastodon. Und wer von euch beim 10.10. jetzt gedacht hat, Moment mal, da war doch was. Genau, in Dresden findet wieder die Rahmenbaumesse Bespoke statt und ich werde dorthin fahren. Ich weiß noch nicht genau, wie meine Tage dort ablaufen und ich habe überlegt, wie konkret ich vorplanen kann. Eins ist aber klar, ich freue mich natürlich immer, wenn ich auf Veranstaltungen Menschen treffe, die diesen Podcast hören. Also sage ich jetzt einfach mal, Samstag, 11.10. um 12 Uhr findet ihr mich am Stand der Firma Mehrglas, also bei Thomas Becker, den ihr hier aus dem Podcast vom Januar 2025 kennt. Kommt gern rum, lasst uns ein bisschen quatschen, ein bisschen austauschen, vielleicht auch ein bisschen schwärmen, weil wir schöne Fahrräder gesehen haben. Ich freue mich drauf und auch wenn wir uns nicht sehen, wünsche ich euch natürlich auch in dieser Woche richtig gute Fahrt und viel Spaß da draußen. Bis dann, wir hören uns. Ciao.